Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Freitag, dem 19. April 2024. Ich freue mich, dass Sie da sind und ich beginne mit einem Live-Read, mit einer gesprochenen Werbeanzeige. Wissen Sie, was die häufigsten Fuß-, Knie-, Hüft- und Rückenschmerzen auslöst? Das Gehen auf harten und flachen Böden. Herkömmliche Schuhe belasten Ihre Füße und Gelenke bei jedem Schritt. Das führt zu Fehl- und Überlastungen und beeinflusst Ihre Gelenke sowie Muskeln negativ. Kibun-Schuhe mit der in der Schweiz entwickelten Luftkissensohle schaffen Abhilfe und ermöglichen ein schmerzfreies Stehen und Gehen. Die Schmerzen werden gelindert, die Körperhaltung verbessert sich. Überzeugen Sie sich selbst von den Vorzügen der Kibun-Luftkissenschuhe auf der Website kibun.swiss, kibun.swiss, kibun mit Y. Oder besuchen Sie einen unserer zahlreichen Shops für eine Fußdruckmessung und eine individuelle Beratung und nutzen Sie die Möglichkeit, die Kibun-Schuhe gleich ausgiebig zu testen. Ende des Live-Reads, Ende der gesprochenen Werbeanzeige. In der neuen gedruckten Weltwoche findet sich ein hochinteressantes Interview mit dem Staatsrechtsprofessor und früheren CDU-Minister Rupert Scholz. Er sieht Deutschland in einer tiefen Identitätskrise. Seine Kritik richtet sich gegen den Verfassungsschutz. Die AfD als faschistisch zu bezeichnen sei Unfug. Und mit Blick auf den Prozess gegen den AfD-Politiker Björn Höcke sagt Rupert Scholz, jemanden wegen des Satzes «Alles für Deutschland» anzuklagen, vor Gericht zu bringen, das sei einfach nur lächerlich. Das sind die dezidierten Aussagen aus berufenem Munde. Brandmauern haben in einer Demokratie nichts zu suchen und dem ist meines Erachtens für einmal unwidersprochen beizupflichten. Brandmauern haben nichts zu suchen. Wenn eine Gesellschaft zerfällt in gesinnungshomogene Sekten, in Stammesgesellschaften, die sich da ums Lagerfeuer ihrer Überzeugungen scharen und mit den anderen gar nicht mehr zu reden bereit sind, beziehungsweise nur noch mit Unterstellungen und Angriffen und Vorwürfen sozusagen den Dialog führen, dann ist die Demokratie zu Schanden geritten, wie eine alte Mähre, dann wankt und wackelt die Demokratie. Da muss man aufpassen. Und das ist das, was ich heute in Deutschland beobachte, dieses Zerbröseln der Bundesrepublik in so autonome Zirkel, autarke Gesinnungsgruppen, da ballt sich irgendetwas zusammen, verschließt sich, verbunkert, verbarrikadiert sich da hinter Wagenburgen, man redet nicht mehr miteinander. Und deshalb freut es mich, aber es scheint mir auch bezeichnend zu sein, dass wir für das Interview mit Björn Höcke, das ich gestern aufgeschaltet habe, das ich in Erfurt geführt habe, dass wir da eine, ich glaube, man darf das sagen, überwältigende Resonanz gefunden haben. Auch von Leuten, die nun nicht zum Fanclub von Björn Höcke gehören. Aber die sagen, noch nie sei der eigentlich so interviewt worden, dass der mal habe ausreden können und nicht immer diese permanente Hysterie, dieses Gezeter, dieses Gekeife, das da in den deutschen Medien und in den öffentlich-rechtlichen Sendern veranstaltet wird. So, einfach mal ein Gespräch. Es ist ja etwas lang geraten, über eine Stunde, aber der Björn Höcke, der kann sich da erklären, er kann auch erzählen, woher er kommt und man kann sich dann eben selber ein Bild machen. Und meine Damen und Herren, ich sage es Ihnen, das ist das Faszinierende und das ist auch das Entscheidende am Journalismus, dass man eben ausbricht, aus diesen Gesinnungsbunkern, aus diesem Gesinnungsgefängnis, aus diesen Meinungskerkern, in die sich die Leute da permanent einsperren. Und dahinter, lassen Sie mich das noch sagen, dahinter steckt natürlich ein zutiefst fragwürdiges Motiv. Denn warum passiert das Ganze? Es passiert vor allem eben deshalb, weil man oder weil bestimmte Gruppen in einer Gesellschaft, vor allem auch die Mächtigen, die Politiker, das ist natürlich bequem, einen Bösewicht kreieren, einen Sündenbock, den sie da in Grund und Boden stampfen können, um dem gegenüber ihre eigene Gutheit, ihre angebliche, zu inszenieren, sich selber zu überhöhen. Man muss den anderen runterdrücken, um selber steiler rauszukommen. Das ist das ganz große Problem. Das ist der Moralismus unserer Zeit und das zieht sich durch alles hindurch, seit Klima, seit Corona, seit AfD, überall, immer wieder haben wir diese Böhli-Männer, haben wir diese Fetische, die da angebetet werden. Beim Klima, jeder Kritiker war ein Klimaleugner, also ein Holocaust-Leugner, da sind sie sozusagen in der Abbruchkammer der schlimmsten Verwerflichkeit angekommen, sozusagen in der Vorhölle der deutschen Diskursgemeinschaft gewissermaßen. Nehmen Sie die Corona-Diskussion, jeder Kritiker der Maßnahmen war ein Bösewicht, ein Aluhut, auch da hatte man wieder ja diese Godzillas sozusagen, die man bekämpfen konnte, diese vermonsterten, herbeigeführten, gemonsterten Monster, die es dann zu töten galt, diese Drachen der eigenen Einbildung und jetzt eben nach Donald Trump, das war auch so ein Ersatzteufel, Putin selbstverständlich, die AfD, ein Bösewicht jagt den anderen, um letztlich gewissen Leuten zu dienen, ihre Selbstgerechtigkeit, ihre Selbstherrlichkeit daran zu zelebrieren. Und das Phänomen, das wir hier beobachten, heute in kristallklarer Schärfe, meine Damen und Herren, das ist ein Thema, das wir schon seit biblischen Zeiten, ich erlaube mir jetzt einfach mal diesen provokativen Hinweis, ist ja heute schon fast provokativ, wenn Sie in einer Fernsehsendung die Bibel in die Hand nehmen, fast so gefährlich, wie wenn Sie in Deutschland eine Fahne ausrollen, um Himmels Willen, dann werden Sie vielleicht gleich verhaftet, weil ja Politiker in Deutschland, sogar eine Bundeskanzlerin, glaube ich mal, eine Fahne weggeworfen hat. Ich zeige jetzt hier also, dass die Bibel, das Neue Testament aufgeschlagen, hütet euch, eure Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen. Ganz wichtig, misstraut den Gutmenschen, die da ihre Gesinnungsreinheit, ihre blütenreine moralische Intaktheit, die vorgespiegelte, wie ein Schwimmabzeichen, wie einen Orden vor sich hertragen oder wie eine Monstranz. Hütet euch davor. Oder dann auch im Buch Matthäus hier, um die Quelle zu nennen, Pharisäer und Gesetzeslehrer im Urteil von Jesus. Die Gesetzeslehrer und die Pharisäer, sagte er, also Jesus, sitzen heute auf dem Lehrstuhl des Mose. Richtet euch deshalb nach dem, was sie sagen, folgt aber nicht ihrem Tun. Also kein Aufbegehren gegen die Gesetzesautoritäten, gegen die Richter, aber folgt nicht ihrem Tun. Denn sie selbst handeln nicht nach dem, was sie euch sagen. Sie bürden den Menschen schwere, fast unerträgliche Lasten auf, denken aber nicht daran, die gleiche Last auch nur mit einem Finger anzurühren. Das Neue Testament, für mich als bibelinteressierten Laien, ich erlaube mir da immer wieder ziemlich querfeldein drüber zu surfen gewissermaßen. Dieses Neue Testament, das fasziniert mich und ich ertappe mich dabei, das immer interessierter zu lesen. Jetzt mache ich genau das, was man nicht tun sollte. Man geht da mit der Bibel hausieren. Ist aber nicht eine Frömmigkeit, die ich hier deplatzieren möchte. Nein, es geht mir nur um diesen Punkt. Dieses Neue Testament ist wirklich hochinteressant und hochaktuell in dem Punkt, dass es im Grunde eine Widerlegungsschrift, eine Angriffsschrift, ein Pamphlet ist gewissermaßen, ein mit Liebe durchwirktes Pamphlet gegen dieses Pharisäertum, gegen diese Heuchler, gegen diese Moralisierer, die eben heute auch wieder in den Talkshows, in der Politik, in den Medien, überall den Ton angeben. Lassen Sie mich zum Schluss aber noch etwas Versöhnliches über die Pharisäer sagen. Jeder Mensch ist in gewissen Lebensphasen ein Pharisäer. Ich bin es zum Teil auch, ohne es zu merken, denn sie wissen nicht, was sie tun. Also bevor ihr richtet, richtet nicht, denn ihr könntet dann selber gerichtet werden. Auch das ein Satz von ewiger Aktualität aus diesem Buch. Also meine Damen und Herren, es gibt im Moment keine kundigere Orientierungsschrift als dieses Neue Testament, wenn man sich eben mit diesem grassierenden Moralismus heute auseinandersetzt. Ja, wir waren bei Rupert Scholz und seinen Ausführungen. Der Robert Habeck fährt nun in die Ukraine, und nach Moldawien, der Wirtschaftsminister der Deutschen. Und das ist interessant vor dem Hintergrund, dass wir Schlagzeilen lesen, zum Beispiel wie diese: Germany's paralysis threatens European economy. Die deutsche Lähmung bedroht die europäische Wirtschaft. Analysten und Institutionen erwarten ein flaches Wachstum 2024 und fürchten, dass die Stagnation Deutschlands nach Frankreich und Italien übergreifen könne. Gleichzeitig reist da der Wirtschaftsminister in die Ukraine und nach Moldawien, meine Damen und Herren. Das ist doch einfach eine Realitätsflucht, die hier stattfindet. Ein Ausweichen vor den eigenen Problemen. Sie haben schon eine Außenministerin, die permanent in der Weltgeschichte herumreist, jetzt auch noch einen Wirtschaftsminister, der im Grunde den Problemhaufen zu Hause, die Wirtschaftsprobleme, einfach ruhen lässt, um sich da pharisäerhaft, würde ich jetzt einmal hinzuzufügen wagen, pharisäerhaft aufzuspielen, sich sozusagen moralisch abzupanzern, sich ins Drachenblut des Moralismus zu stürzen, in diesen Kriegsschauplätzen oder mutmaßlichen Kriegsschauplätzen, um sich damit eben auch zu immunisieren, um sich damit zu schützen gegen mögliche Kritik und auch die Blendwirkung dieses Krieges auszunützen, um abzulenken davon, dass er im Grunde einen ganz anderen Job hätte, nämlich die Wirtschaft hier wieder von politischer Seite in Schwung zu bringen. Und die Financial Times, auch interessant, auch wichtig, bringt heute eine Schlagzeile, die Sie so in den deutschen Medien nicht lesen können. Arnulf Damerei, seit August Mitinhaber von Cosmolot, einer Online-Gaming- und Glücksspiel-Website, wirft der Ukraine und ihren Beamten Korruption vor. Deutsch-britischer Geschäftsmann erhebt Erpressungsklage gegen die Heimdienste und Präsidialverwaltung. Und das ist ein wichtiger Satz. Nicht, weil ich damit den Einmarsch der Russen rechtfertigen möchte, wie es dann wieder in diesen Dumpf-Moralisiererkreisen heißt. Nein. Sondern einfach, um zu zeigen, dass die Europäische Union derzeit darüber nachdenkt, mit der Zustimmung der deutschen Bundesregierung die Ukraine in die EU aufzunehmen, die Ukraine, die zu den korruptesten Staaten überhaupt gehört. Und das ist hier das Problem, das eben auch ausgeknipst, ausgeblendet, ausgeschaltet, weggetippext wird durch diesen Moralismus, durch diese Selbstüberhöhung, durch dieses Denken in Schwarz-Weiß-Schablonen. Und das ist das ganz große Problem, um das noch einmal herauszustreichen, in diesem Russland-Bashing, in dieser Verteufelung. Ich habe es heute am Beispiel der Neuen Zürcher Zeitung erwähnt. Da steht ein Artikel drin mit dem Titel: Es gäbe für die Untaten Putins noch gar kein angemessenes Vokabular. Es fehlten uns die Begriffe. Ich meine, das ist ein kompletter Schwachsinn, so etwas zu sagen. Das bringt den ganzen die ganze Verschobenheit, die ganze Verschrobenheit hier auf den Punkt, so als ob uns nach Gulag und Holocaust die Begriffe fehlen würden, um diesen Krieg Russlands gegen die Ukraine einzuordnen. Wir haben doch selbstverständlich das Vokabular. Also hier diese Vermonsterung, die auch wieder herbeigepinselt wird, die wird der Situation überhaupt nicht mehr gerecht. Und dahinter steckt eben das Motiv: Je mehr man den anderen verteufelt, desto größere Engelsflügel wachsen einem selber. Und deshalb muss man hier dagegen wirken. Und immer wieder kann man sich inspirieren lassen hier, bevor wir da den Splitter im Auge des anderen an die ganz große Glocke hängen. Müssen wir doch zuerst einmal den Balken vor dem eigenen Auge in den Blick hier nehmen. Dann das Höcke-Interview. Noch einmal ganz, ganz herzlichen Dank für die überwältigende Resonanz, die wir da erhalten haben. Fast viral. Die Leute schätzen das, dass man hier einmal einen AfD-Politiker, den umstrittensten, ausreden lässt. Und siehe da, auch da, das angebliche Monster ist vielleicht am Ende doch nur ein Mensch, ein Politiker und vielleicht gar nicht mal ein so schlechter. Das sind Reaktionen, die ich gesehen und gelesen habe. Interessant, allmählich scheint es ja auch den deutschen Journalisten etwas zu dämmern. Sie erinnern sich nach dem Fernsehduell Höcke gegen den Mario Vogt. Rieben sich da die Medienvertreter ganz erstaunt die Augen. Ja, er habe sich da entzaubert. Er sei gar nicht so dieser fürchterliche Gott sei bei uns, den man da erwartet habe. Mit anderen Worten, die Journalisten beginnen allmählich selber an den Feindbildern zu zweifeln, an den Zerrbildern, die sie selber jahrelang herbeigekritzelt haben. Das ist doch auch ein schönes Moment. Dieser Prozess jetzt aber, der begonnen hat gegen Björn Höcke am 18. April in Halle, ist, um noch einmal Rupert Scholz zu zitieren, aufgrund der Anklage lächerlich, so drückt sich der Staatsrechtler aus. Er ist aber eben auch gefährlich. Denn sollte Björn Höcke da verurteilt worden werden, weil er den Satz «Alles für Deutschland» verwendet hat bei einer Wahlkampfrede, dann wäre es ihm verboten, politische Ämter zu bekleiden. Und das ist aus meiner Sicht die Brisanz dieses Verfahrens. Man versucht hier eine Reizfigur, vielleicht auch eine Symbolfigur in gewisser Hinsicht, die versucht man auszuschalten mit herbeigewirkten Vorwürfen. Und ich sage herbeigewirkt, nicht weil ich verharmlosen will, was da die SA herumgebrüllt hat oder die Nazi-Schergen. Aber man muss doch irgendwie den gesunden Menschenverstand walten lassen, den Kontext einer Aussage auch berücksichtigen. Und «Alles für Deutschland» ist für mich nun wirklich keine Aussage wie «Heil Hitler» oder andere, wo es ganz klar ist, dass einer, der mit solchen Sprüchen kommt, nicht mehr alle Tassen im Schrank hat oder irgendeine Agenda verfolgt, die uns sozusagen in die Geländekammern klinischer Verrücktheiten möglicherweise führen könnten oder verbrecherischer Umtriebe. Aber das ist doch bei diesem Satz nicht der Fall. Und die Absurdität überschlägt sich ja geradezu, wenn wir uns dann vor Augen halten, dass das Gerichtsgebäude, in dem Björn Höcke jetzt vorgeführt wird, da steht vorne drauf, in die Mauer reingemeißelt, jedem das Seine. Das ist doch der Spruch, der am Eingang des Nazi-Konzentrationslagers und auch Vernichtungslagers Buchenwald bei Weimar steht. Jedem das Seine. Muss jetzt das Gerichtsgebäude auch vor Gericht gestellt werden, wegen Verwendung von Nazi-Parolen? Meine Damen und Herren, hier führt sich doch der ganze deutsche Rechtsstaat ad absurdum, wenn so eine Scharade durchgezogen wird. Aber dass es einen Schweizer braucht, der darauf hinweist, dass ich darüber keine Zeile in einer deutschen Mainstream-Zeitung lesen kann, das hat für mich etwas Bestürzendes, etwas Erschütterndes. Darum verzeihen Sie mir hier etwas die emotional unterlegte Tonalität. Und wenn man dann immer wieder sagt, ja, aber dieser Höcke war vielleicht in Jugendjahren, war das ein Rechtsaußen, war dann in rechten Kreisen. Er hat ja mal in einem Interview gesagt, ja, man sei auch ein suchender Mensch und so weiter. Ja, das sind wir doch alle. Und wo waren denn die Joschka Fischers und die Steinmeiers und die Schröders und wie sie alle hießen und die Schillis etc., all die Leute früher? Die waren auch vielleicht einmal etwas linker positioniert als heute. Ist doch kein Verbrechen. Das hat es immer wieder gegeben. Man muss doch bereit sein, dem Menschen auch eine gewisse Eigenentwicklung zuzugestehen. Alles andere führt doch nur wieder dorthin, wo wir nicht sein wollen, ins Pharisäertum, in die Heuchelei. Und die Berichterstattung, vielleicht noch eine letzte Bemerkung zu diesem Höcke-Prozess. Entschuldigung, wenn ich da heute gewisse Zeitungen lese. Ich finde das einfach widerlich, wie da so aus einer selbstherrlichen, schnöden, eisigen Verachtung herab da geschrieben wird. Einfach gegen diesen Politiker, weil er einem nicht passt. Und die merken gar nicht, dass sie im Grunde an den Ästen eines Rechtsstaats sägen, den man im Grunde verteidigen sollte. Auch die Bildsprache entsprechend, schauen Sie mal, wie der immer abgebildet wird. Das ist auch eine Form von Anprangerung. Das ist eine primitive Sache. Und solche Prozesse, meine Damen und Herren, oder das, was wir jetzt in Brüssel gesehen haben, wo sie versucht haben, da diesen konservativen Kongress zu verbieten, das sind doch fürchterliche despotische Tendenzen bei uns, die uns nachdenklich machen sollten und auch etwas die Selbstgerechtigkeit relativieren, dieses Russland-Bashing. Schaut nur, wie unfrei, wie diktatorisch da diese Russen sind. Da kommt schon fast wieder die Untermenschen-Rhetorik hervor aus dem Giftschrank da der europäischen Geschichte. Ja, ja, mag es sein, dass sich da Russland in die falsche Richtung entwickelt. Selbstverständlich. Aber wir eben auch. Wir werden auch zu Russland gewissermaßen in den Augen dieser Pharisäer. Und das sind Entwicklungen, die man im Auge behalten muss. Ziviler Ungehorsam, Aufstand in Georgien, Europa oder Russland, die protestieren dort gegen ein Gesetz, das die Rechte der Zivilbevölkerung offensichtlich, der Zivilgesellschaft, Entschuldigung, wie es heißt, auch so ein Begriff, einschränken soll. Auch da die Berichterstattung, von der Tendenz her einfach auf Konflikt gebürstet, so als ob sich da die Berichterstatter wieder herbeisehnen würden, dass es auch da demnächst losgeht. Das ist jetzt eine etwas bösartige Interpretation, aber auch da, das muss man einfach klar formulieren, all diese Leute, die jetzt den Konflikt und diese zivilisatorischen Gegensatz hier zelebrieren in den Medien, die sind ja nicht bereit, selber die Waffe in die Hand zu nehmen, um für diese Werte, die angeblichen, zu kämpfen. Da sehen Sie eben auch den Mangel an Ernsthaftigkeit. Die USA diskutiert über die Ukraine-Hilfe. Und man liest jetzt auch, dass der Ex-Präsident Donald Trump seine Einwilligung gegeben habe, dass man da doch noch einmal ein Milliardenpaket spreche. Ich glaube, von den amerikanischen Seiten her muss etwas noch in Betracht gezogen werden, was in der Berichterstattung meines Erachtens bis jetzt nicht aufgeworfen wird. Weil die Vereinigten Staaten sind stark beansprucht im Nahen Osten. Zum Beispiel dieser Iron Dome, dieser Selbstverteidigungsschirm der Israeli, der wird natürlich vor allem auch mit amerikanischen Raketen alimentiert. Also die USA sind natürlich im Nahen Osten gefordert. Sie sind jetzt in der Zuspitzung gegen den Iran sind sie gefordert. Im Fernen Osten mit Taiwan, sie liefern auch dort massiv jetzt Waffen. Und die Ukraine, also ist vor diesem Hintergrund natürlich auch eine Belastung für die Vereinigten Staaten. Und die USA müssen aufpassen, dass sie sich da nicht überdehnen, überfordern. Und diese Frage kommt meines Erachtens zu kurz. Frankreich und Brasilien planen eine globale Sondersteuer gegen Milliardäre, sozusagen eine Enteignungssteuer. Ja, wenn der Staat pleite ist, wenn man kein Geld mehr hat, was machst du dann? Dann gehst du zu den Reichen und nimmst ihnen das Geld weg. Das ist nichts Neues unter der Sonne. Das hat man immer wieder gemacht unter einem bestimmten Vorwand, manchmal unter dem, man kriminalisiert dann immer diese Reichen oder man erklärt sie zu einer unerwünschten Volksgruppe, der man das Geld wegnehmen kann. Hat sie alles gegeben in der europäischen Geschichte. Wenn Staaten pleite gehen, wenn sie nicht umgehen können mit ihrem Geld, dann nehmen sie das Geld von denen, die besser mit Geld umgehen können. So einfach ist das. Und die Franzosen und die Brasilianer wollen nun diese Milliardärssteuer. Christian Lindner, der deutsche Finanzminister, das muss man hier lobend erwähnen, hält dagegen und sagt, das ist der falsche Weg. Hoffen wir, dass so ein Unsinn nicht gemacht wird, dass so eine Enteignungssteuer nicht kommt. Der Christian Lindner hat dann übrigens auch noch hinzugefügt, dass in Deutschland zu wenig gearbeitet werde. Ja, das mag stimmen. Trotzdem ist mir dieser Spruch etwas aufgestochen, weil ich denke, ja gut, arbeiten die Politiker so viel mehr? Ist deren Lohn so viel verdienter? Ist das eigentlich eine gerechtfertigte Kritik? Und sind nicht eben auch die Politiker vor allem daran schuld, dass eben Deutschland in einer Art und Weise mit Anreizsystemen bombardiert und übersät wurde, die eben genau die Arbeit als unerschwinglich und als nicht lohnenswert erscheinen lassen? Das ist doch das Problem, meine Damen und Herren, dass die Politiker hier einen Rahmen geschaffen haben, auch einen Sozialstaat, der fast schon als Selbstbedienungsladen wirkt und damit natürlich auch Anreize geschaffen haben, dass es völlig rational ist, vielleicht nicht unbedingt zu arbeiten, vor allem wenn sie dort sind, in jenen Lohnkategorien, wo sie Sozialleistungen in Anspruch nehmen können. Das ist nicht die Schuld der Leute, die da etwa faul wären, wie dieser Satz impliziert. Der Mensch ist Jäger und Sammler, er nimmt alles, was man ihm hinstellt. Nein, das ist der Fehler der Politiker. Und diese Selbstgerechtigkeit, die hier anklingt, die hier aufblitzt, das ist auch eine Problematik. Das ist eben auch jener Balken vor dem eigenen Auge, den man zu sehen nicht bereit ist. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily International für heute. Ich danke Ihnen, dass Sie dabei gewesen sind. Ich weise darauf hin, ich bin in den nächsten zwei Wochen in Vietnam auf Familienbesuch und werde da viele interessante Eindrücke aufschnappen. Versuche natürlich mit Weltwoche Daily täglich dabei zu sein, eben etwas vielleicht fernöstlich angehaucht. Vietnam, ein unglaublich dynamisches Land, erinnert mich etwas an das aus den Überlieferungen, aus den Erzählungen, aus den Schilderungen erleuchtetes Deutschland der Nachkriegszeit. Eine unglaubliche Dynamik, ein unglaublicher Fleiß in jeder Hinsicht. Bin sehr gespannt, was ich da an Eindrücken Ihnen präsentieren kann. Also die nächsten beiden Wochen haben Sie dann Vietnam-Köppel, das Vietnam-Daily zum Weltgeschehen. Auch interessant, wie da die Nachrichten dann jeweils vielleicht die Akzente setzen. Ich freue mich und bleibe bleiben Sie dabei. Und ganz herzlichen Dank noch einmal für die überwältigende Resonanz zu unserem Interview mit Björn Höcke. Über eine Stunde ist es lang und trotzdem weit über 5000 Kommentare und steil ansteigende Einschaltquote. Großartig. Man muss einfach reden miteinander. Machen Sie es gut. Bis bald.